Hallo und herzlich willkommen zum Wunderwerk Predigt Podcast. Schön, dass du da bist. Wenn du mehr Informationen zu uns als Gemeinde haben möchtest, kannst du uns gerne unter wunderwerk.wien oder sogar noch lieber persönlich in der Expedithalle Wien besuchen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Um den es heute gehen wird, wie ihr wisst, sind wir in einer Predigtserie, wo es um Nachfolge geht. Letzte Woche hat hier Birgit sehr stark fortgesetzt. Vorletzte Woche hat Samuel den Kickoff gemacht. Wenn ihr die Predigten verpasst habt, wie immer der Aufruf, einfach auf YouTube zu gehen oder Spotify, unsere Kanäle zu abonnieren und das nachzuhören, weil die Predigten auch aufeinander aufbauen. Heute geht's um billige versus teure Gnade und einen spannenden Text im Galaterbrief. Und ich dachte mir, der Willi, der hat so eine schöne Stimme. Und sowas Väterliches und sogar Großväterliches, dass ich mir dachte, diesen doch längeren Abschnitt, da bitte ich dich, dass du ihn jetzt uns vorliest.
Gut, ich darf lesen Galater 5, 6, 13 bis 26. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, hat weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit sein irgendwelchen Wert. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Freiheit, nicht Unzügellosigkeit. Ihr seid zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern diese einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in Erfüllung, wenn ihr das eine Gebot haltet: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber gegenseitig peist und fresst, dann passt nur auf, dass keiner den anderen verschluckt. Ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, das könnt ihr der Begierde in euch widerstehen. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Das die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich: sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidreihen, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe: Wer darin lebt, wird keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe. Sagt alle Liebe? Freude? Frieden? Geduld? Freundlichkeit? Güte? Treue? Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen ist das Gesetz nichts einzuwenden. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Sag gekreuzigt. Amen. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesen Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern oder beschneiden. Amen.
Yes, hey, danke Willi. Wow. Also der hat ja fast zum Predigen angefangen. Das nächste Mal. Gottes Wort hat so eine Power, oder? Und ich liebe das auch mal zur Abwechslung, einfach so einen wirklich langen Abschnitt auch zu lesen und einwirken zu lassen. Trotzdem noch zu Beginn beten und möchte einfach sagen: Jesus, wir stellen uns unter dein Wort. Dein Wort ist heilig, dein Wort ist wahrhaftig und deinem Wort mangelt es an nichts. Dein Wort ist dazu auch geschrieben, um uns dein Herz zu kommunizieren, um uns zu verändern, um uns umzugestalten. Danke, dass dein Wort, auch wenn es schon so alt ist, so relevant ist, so aktuell ist und auch so in den heutigen Tag hineinspricht. Ich möchte dich einfach einladen, Heiliger Geist, dass du jetzt auch dein Wort in unsere Herzen hinein kommunizierst und uns hilfst, dieses Thema, diese Botschaft zu verstehen und auch annehmen zu können. Amen. Wozu dient Gottes Gnade in deinem Leben? Weil darum geht's in diesem Text, den der Willi so eindrücklich gerade gelesen hat. Erkennen, bekennen und lassen wir von der Sünde, von der uns ja die Gnade befreit hat, ihr dienen zu müssen, oder sündigen wir einfach munter weiter, vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen hier und da, aber am Ende des Tages keine wirkliche Herzensveränderung, weil, vielleicht reden wir uns dann das auch selbst so ein, weil Gott eh vergibt oder weil es eh keine Verdammnis gibt für die, die in Christus sind. John Maxwell hat mal gesagt, Gottes Potenzial oder dein Potenzial ist ein Geschenk Gottes an dich. Was du aber aus diesem Potenzial machst, ist wiederum ein Geschenk, das du zurückgeben kannst an ihn. Und die Frage heute Morgen ist, was bedeutet es für dich, Gottes Gnade anzunehmen, sie geschenkt zu bekommen? Weil es ist schnell mal so ein abstraktes Wort, oder? Auch in unserer heutigen Zeit. Und der ein oder andere versteht das unter Gnade und der ein oder andere versteht das unter Gnade. Und um dieser Frage näher zu kommen, wollen wir uns ein bisschen mit den Gedanken auch von Bonhoeffer beschäftigen. Dietrich Bonhoeffer, da ist vor kurzem auch ein Kinofilm in die Kinos gekommen, seine Biografie, sein Leben. Er war ein evangelischer Pfarrer, wie ihr wahrscheinlich die meisten, die schon öfters hier im Gottesdienst sind oder jede Woche hier sind, ihr habt schon öfters auch über Bonhoeffer von mir gehört. Er begeistert mich seit jetzt auch schon ein paar Jahren, weil da viele spannende Parallelen sind. Parallelen von seinem Leben und seiner Zeit hin zu unserem Leben und unserer Zeit. Er war auf jeden Fall sehr mutig im Widerstand des Dritten Reichs. Und wir feiern übrigens auch dieses Jahr 80 Jahre seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Unglaublich, wie viele Jahre da wieder ins Land gezogen sind. Und werden da auch als Wunderwerk anlässlich unseres Israel-Schwerpunktes einen Marsch des Lebens durchführen. Da freue ich mich schon sehr darauf. Und in dieser so schwierigen Geschichte, an die uns Bonhoeffer erinnert, die leider auch Teil unserer National-, aber auch Kirchengeschichte geworden ist, da war er so eine bedeutsame Stimme, eben auch von Kritik und eine Stimme des Widerstands in dem Nazi-Regime. Und seine Gedanken begleiten uns bis heute und sollten uns auch eine Warnung sein, wie leicht es geht, dass eine breite Masse an Christen getäuscht werden kann, wo wir heute sagen würden, na, also wenn ich damals gelebt hätte, mir wäre das nicht passiert, oder? Weil es war ja offensichtlich, aber so offensichtlich war es scheinbar nicht, nämlich, dass sogar geistliche Leiter von Hitler, vom Nationalsozialismus getäuscht worden sind. Mitte der 1920er Jahre, spannender Kontext auch, wenn man so 100 Jahre nach hinten schaut, dachte man noch, dass der Mensch durch Demokratie, Bildung und Völkerverständigung friedlicher würde. Man sollte sich auch hier täuschen. Und es ist schockierend, die Parallelen wiederzuerkennen. Aber umso wichtiger, dass wir lernen aus der Vergangenheit, dass wir auch lernen von Persönlichkeiten, die sogar am Ende, wie Bonhoeffer es getan hat, ihr Leben gegeben haben für das, was sie geglaubt haben und das nicht populär war, das definitiv nicht massentauglich war, sondern eine ziemliche starke Gegenstimme war. Ich kann euch hier wirklich das Buch empfehlen von ihm. Ich glaube, wir haben es eingeblendet. Sowohl seine Biografie, sowohl sein Buch über gemeinsames Leben. Dann gibt es ein Buch über Nachfolge. Sehr, sehr spannend, seine Gedanken da zu hören. auch seine Gedanken, was Gnade betrifft. Entsprechend auch der Titel heute, billige versus teure Gnade, das kommt vom Bonhoeffer, dieser Ausdruck oder diese zwei Begriffe. Und für ihn, und da zitiere ich ein Stück weit auch aus seinem Buch, ist billige Gnade der Todfeind unserer Kirche. Er sieht billige Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Das geht ziemlich ins Herz. Für ihn ist billige Gnade eine Gnade als Lehre, als Prinzip, als ein System, ein Glaubenssystem, wo wir vielleicht Dinge für wahr halten. Ich halte es für wahr, dass Jesus gelebt hat. Ich halte es für wahr, dass er tolle Aussagen gemacht hat, die einen Wert für unser Leben haben. Aber es geht ja um mehr als ein Fürwahrhalten. Es geht ja darum, ihm konsequent nachzufolgen. Und genau das hat Bonhoeffer hier sehr kritisch betrachtet. In dieser Kirche, in der Kirche der billigen Gnade, findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes, weil sie die Augen davor verschließt, dass es Gott selbst, der seinen geliebten Sohn gab, alles gekostet hat, um dich und mich in die Freiheit zu führen. Und dann aber diese Gnade als ein Trostpflaster verwendet, anstatt darin eine verändernde Kraft zu sehen, eine teure Gnade zu sehen, die der verborgene Schatz im Acker ist. Kennt das Gleichnis von Jesus? Um dessen Willen dieser Mensch damals, den hier Jesus in seinem Gleichnis erwähnt, bereit war, alles hinzugeben, alles zu verkaufen. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann wiederum bereit war, alles zu verkaufen, um nur diese eine Perle zu erwerben. Oder die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Also hier bringt Jesus zum Ausdruck, dass es uns auch alles kosten darf, als Reaktion darauf, dass es Jesus alles gekostet hat. Und dass auch sein Leidensweg nicht erst 48 Stunden, 72 Stunden, bevor er ans Kreuz ging, begonnen hat, sondern dass der Leidensweg von Jesus begonnen hat, damit Mensch zu werden. Gott, der über allem steht, der unser Leben in Händen hält, der diese Welt geschaffen hat, war bereit, Mensch zu werden, sich abhängig zu machen, auch genährt zu werden von Menschen, in einem Stall zur Welt zu kommen, Kind zu sein, dahin zu reifen, Weisheit und Gunst zuzunehmen. Was für ein auch schwieriger Weg, den hier Gott eingeschlagen hat, um dich und mich zu befreien. Es ist teure Gnade. Teure Gnade ist auch der Ruf Jesu auf den hin, der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Alles loslässt, um diesem einen, der das wahre Leben hat, nachzufolgen. Teure Gnade ist nicht einfach nur, ja, ein bisschen Jesus hier und sonst der Rest meines Lebens, den entscheide ich. Teure Gnade erkennt, was es Jesus gekostet hat und dass der Weg in die Freiheit, der Weg in die Abhängigkeit von ihm ist und dass es ein guter Weg ist, dass es der Weg ist, den sich Gott von Anfang an gedacht hat. Ein Weg in Beziehung, ein Weg in Abhängigkeit von ihm. Eigentlich ein Weg und ein Leben, für das du und ich geschaffen worden sind. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, teure Gnade ist die Menschwerdung Gottes. Schau auf das Kreuz, schau auf den Leidensweg von Jesus, den er gegangen ist. Wir lesen ja unter anderem auch im Hebräerbrief, wie sehr Jesus uns in allem gleich geworden ist und auch in allem versucht worden ist, um uns eben so ein Hohepriester zu sein, ein Vermittler zu sein, einer, der uns wiederherstellt, einer, der uns versteht, der uns sieht, weil er sich selbst nicht zu schade war, Mensch zu werden. In die Beschränkungen und Begrenzungen des menschlichen Lebens einzutreten, um ein hoffnungslos verlorenes Leben, unser Leben, zu befreien. Das ist teure Gnade. Aber zurück zu unserem Text aus dem Galaterbrief. Vers 16, ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Das ist ein Schlüsselvers, da werden wir später auch nochmal dazu kommen. Denn jetzt sehen wir hier einen Kampf, der stattfindet. Die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Hat irgendjemand hier im Raum oder am Livestream schon mal diese Spannung hautnah in seinem Leben erlebt? Ich habe leider nur zwei Hände, um aufzuzeigen. Ich habe nur zwei Hände. Da ist ein Kampf zwischen deinem alten, auch ich und alten Leben und dem neuen, was Jesus dir auch geschenkt hat. Wir lesen ja unter anderem im Korintherbrief, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu. Amen. Das ist eine geistliche Realität. Aber die praktische Auswirkung davon ist ein Lebensweg, ein Heiligungsweg. Die passiert nicht automatisch, weil das wünschen wir uns doch gerne, oder? Dass es vom Himmel fällt und ich mit meinem Zorn, meiner Rebellion, meinem Egoismus, dass es auf einmal zur Seite gelegt ist. Nein, da ist ein Kampf und immer wieder neu auch eine Entscheidung zu treffen. Nämlich, folgst du konsequent Jesus nach? Oder versuchst du doch noch, dein eigenes Leben zu leben? Die Lösung ist nun nicht in eine Art von Gesetzlichkeit zu verfallen. Das ist übrigens auch eines der Hauptanliegen, warum Paulus den Galaterbrief geschrieben hat, auch an die Galater, weil sie dabei waren, wieder in alte Gesetzlichkeit zurückzufallen. Deswegen auch das Thema der Beschneidung, das er hier unter anderem aufgreift. Man könnte in unserem Kontext sagen, die Lösung ist nicht in ein Leben von eigener Kraft bestimmt und ständiger Angst hineinzukommen. Das ist auch nicht die Aussage heute Morgen. Die Lösung ist aber auch nicht, weil das kritisiert hier Paulus, die Lösung ist auch nicht, die Freiheit der Gnade als Freibrief für das eigene Ich zu verwenden. Das wäre dann, in den Worten von Bonhoeffers, die Gnade als Schleuderware. Ist ja eh, ich meine, Jesus ist ja eh gnädig. Ja, ist er. Und deshalb kann ich da reichlich zugreifen, anstatt Reue zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen für mein Fehlverhalten. Was übrigens der Nährboden ist, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, der unser Leben bestimmen möchte, uns umgestaltet. Es ist eine Zusammenarbeit. Auch Heiligung ist eine Zusammenarbeit. Und wir sind oft in dem einen oder anderen Extrem. Wir sagen, Heiligung ist my job. Ja? Oder wir sagen, Heiligung, das ist nur Gottes Job. Ich habe da nichts damit zu tun. Und verwenden dann gern die billige Gnade als Freibrief, um doch irgendwo unser Gewissen zu trösten. Anstatt ehrlich zu sein und hinzuschauen. Was ist jetzt die Lösung? Es ist, wie schon erwähnt, eine teure Gnade, die hinschaut, also die zu Jesus hinschaut. Weil wenn ich immer nur zu mir schaue, dann deprimiert mich das. Aber wenn ich zu Jesus hinschaue, oder wenn ich zu mir schaue und dann schaue ich zu Jesus, sehe ich dort meine Hoffnung, meine Veränderung. Was ist das Zeichen von billiger Gnade? Sein unverändertes Leben. Sein unverändertes Leben. Das Zeichen von teurer Gnade ist, dass etwas in Bewegung kommt. Und um es irgendwie auch klar zu machen vorweg, es geht nicht um ein perfektes Leben. Aber es geht darum, sich auf den Weg zu machen, Jesus nachzufolgen. Und da, wo wir uns verirren, wo wir abbiegen, wo wir Kompromisse eingehen, oder dann doch in die Falle der Gesetzlichkeit oder in die Falle der billigen Gnade hineintappen, dass wir uns refokussieren und sagen, Jesus, ich lass los. Ich erkenne, ich schaue hin, ich bekenne, ich trenne Ich schneide auch mich los. Ich sage, stopp hier und ich wende mich dir neu zu. Das ist ein Lebensstil, der seinen Anfang damit genommen hat, dass du das erste Mal in deinem Leben erkannt hast, diese Notwendigkeit, dass du Errettung brauchst, dass du einen Retter brauchst, dass Rettung nicht in deinen Händen liegt und auch nicht von dir definiert werden kann, sondern dass Jesus eben als Retter gekommen ist, um dich zu befreien. Es ist ein Lebensweg, wirklich. Ich durfte das selber erleben, wie für mich war es manchmal, das hat schon sich in der Bibelschulzeit immer wieder gezeigt, wo ich unter Leiterschaft war, unter einem speziellen Teamleiter war, der uns auch immer wieder gestretched hat und herausgefordert hat und versucht hat, auch Potenzial freizusetzen. Und manchmal war das dann wie so ein Kampf auch mit meinem Ego, okay? Ihm nachzufolgen und seinen Anleitungen nachzugehen. Und wenn ich da ehrlich sein darf mit euch, da war oft auch dann mein rebellisches Herz, was mit durchging. Und er hat es dann abbekommen im Moment. Und dann bin ich raus aus der Situation und dann, manchmal hat es einen Tag gebraucht, manchmal auch länger, habe ich so die Stimme des Heiligen Geistes immer wieder vernehmen dürfen, so hey, das war jetzt eigentlich nicht so cool, wie du reagiert hast gegenüber deinem Teamleiter. Das ist eigentlich rebellisch. Das ist nicht so, wie wir das leben sollen. Und dann bin ich zu ihm hin, habe mich bei ihm entschuldigt. Er war dann total gnädig, hat das angenommen. Und das habe ich immer wieder erleben dürfen und zeitgleich aber auch erleben dürfen, dass es mir leichter fällt. Leichter fällt es, loszulassen. Ich wollte euch da einfach ein Beispiel bringen aus meinem Leben. Ihr könnt es auch gerne unseren Altpastor, mein Vorgänger Walter Bösch fragen. Er hat auch die ein oder andere Situation erleben dürfen, die zumindest aus meinem Rückblick heraus nicht so einfach war. Ich habe mich da auch dann bei ihm entschuldigt und möchte da aber am Weg bleiben. Und euch ermutigen, wo euch der Heilige Geist etwas aufzeigt, am Weg zu bleiben und nicht die Abkürzung der billigen Gnade zu nehmen. Ihr seid zur Freiheit berufen, meine lieben Brüder und Schwestern. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Sogar das Wording von Paulus, der Freibrief. Gut, das eigene Gnadenverständnis kann aber auch dahingehend zum Freibrief werden, dass man auf andere runterschaut, die das noch nicht so kapiert haben. Ja. Auch da könnt ihr eine Geschichte erzählen. So frisch von der Bibelschule, alles sehr visionsorientiert, sehr begeistert. Und für mich war klar, es gibt eigentlich die Pfingster, die haben die Wahrheit. Und jeder, der nicht 100% so pfingstlerisch handelt oder agiert, da fehlt es irgendwo halt einfach noch an Erkenntnis. Ja. Und es ist ein Stolz, es ist einfach nur ein Stolz dahinter. Und manchmal verwenden wir aber unsere Erkenntnis, unsere Freiheit, nicht um in Liebe einander zu begegnen, sondern um auf andere runterzuschauen. Das ist eben auch möglich mit dieser billigen Gnade. So, ich weiß nicht, ob ihr euch angegurtet habt an euren Sitzplätzen. Wenn nicht, wäre jetzt der Zeitpunkt, weil wir schauen jetzt in die 15 Sünden hinein. Und ich war froh, dass der Willi vorher bei den neuen Früchten des Geistes so den Chorus angestimmt hat, um da schnell aus dem Sündenthema ins Früchtethema, wir lieben Früchte, oder vor allem Früchte des Geistes, über oder hin zu navigieren. Aber doch möchte ich da hineinschauen mit euch. Und wenn ihr es nicht schafft, dann macht ihr halt die Augen zu und die Ohren zu. Aber es ist wichtig, und auch Paulus war es hier ein Anliegen, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und er macht hier einen Vergleich zwischen dem, was die menschliche Natur hervorbringt, wo sie übrigens auch nach der Wiedergeburt noch imstande ist, es hervorzubringen. Okay? Er spricht hier nicht nur zu Nichtchristen. Ja. Aber, und das ist die gute Nachricht an diesem Abschnitt, er stellt es in den Vergleich mit dem, was der Geist Gottes an Frucht hervorbringt. Und hier gleich vorweg die Botschaft, du kannst einem Apfelbaum, du kannst ihm sagen, wachs schneller deine Frucht, aber er wird seine Frucht in seinem Tempo wachsen. Du kannst am Gras ziehen, aber es wird nicht schneller wachsen. Das erfordert auch Vertrauen auf unserer Seite, dass wir aus der Beziehung und aus der Nachfolge heraus erleben dürfen, wie Gottes Früchte auch zunehmen. Aber es ist auch ab und zu gut, sie sich vor Augen zu führen. Das machen wir jetzt. Also, hier haben wir 15 Sünden. 7 davon haben mit Lust und Begierde zu tun. 8 könnte man als Sünden des Geistes bezeichnen, die irgendwo ihre Wurzel im Religiösen haben. Und wir fangen mit den ersten drei an, die sich gleich, wie könnte es anders sein? Und bitte haltet fest, also die drei ersten, die haben mit sexueller Sünde zu tun. Und ich meine, das sind 2000 Jahre vergangen. Ja? Und wir denken uns ja, durch Demokratie, durch Bildung, durch Liebsein und Nettsein sind wir bessere Menschen geworden. Nicht ganz so. Ja? Es sind dieselben Probleme, die damals schon waren, die uns auch heute quälen. Aber eben die gute Nachricht, Jesus hat da eine Antwort drauf. Aber sexuelle Unmoral als erstes, das wäre so jede Form von gelebter, also ausgelebter oder gedachter Sexualität. Ohne den Bund der Ehe, da könnte Pornografie darunter fallen, Prostitution, Swingerclubs und so weiter. Unsittlichkeit, ja, anderes Wort wäre Unreinheit, Schamlosigkeit. Das ist jede Art von sexuellem Fehlverhalten außerhalb von Gottes Schöpfungsordnung, so würde sich das relativ leicht übersetzen lassen. Ausschweifung, ich glaube, das Wort sagt es und bringt es auf den Punkt. Dann haben wir zwei Sünden, die mit Suchtverhalten zu tun haben. Sauforgien, Org übersetzt, kann auch als Rausch übersetzt werden. Und hier darfst du einsetzen, einfach jedweigen Substanzenmissbrauch, angefangen vielleicht bei Alkohol, Drogen, Zigaretten, Tabletten. Dann Fressgelage, Völlerei. Hier mit dem ursprünglichen Wort wurde eigentlich verbunden der Gott Dionysus, dem man zu Ehren einen Festzug gehalten hat. Und ein Kennzeichen dieses Festzuges war Völlerei, Trunkenheit, sexuelle Ausschweifungen. In unserer heutigen Zeit könnte man das übersetzen als auch Essen als Götze. Ja, ich bin nicht frei von dem, was ich esse und wie ich esse, welche Essgewohnheiten ich habe. Ich bin gebunden daran. Das kann im sehr Negativen sein, eben in der Völlerei. Das kann aber auch in dem sein, dass für dich deine Ernährung ein Götze ist. Ja, oder zu einem Götzen geworden ist. Dass es begonnen hat damit, dass es gesundheitliche Gründe hat, warum du dich so oder so ernährst. Aber dass es dann eigentlich wie ein Altar da entstanden ist. Gut, wir gehen weiter. Feindseligkeit, ne? Streit, hier ist nicht so der klassische Streit vielleicht zwischen zwei Kindern gemeint, sondern hier geht es wirklich um eine Haltung des Vergleichens, den Zwang zu gewinnen oder auch vielleicht den Zwang zu streiten. Ne? Ja, man blüht auf im Konfliktgespräch. Kennt das irgendjemand hier im Raum? Ich sehe da, nein, ich spotte hier niemanden. Ne? Alles schon erlebt. Eifersucht, Zornausbrüche, ich glaube, das erklärt sich von selbst. Zwistigkeit, ne? Das ist so das Ende eines nicht gelösten Konflikts. Spaltungen, auch sehr spannend hier in das ursprüngliche Wort Häresis hineinzuschauen, was auch Parteiungen bedeuten kann. Also ein bewusstes Verbreiten von, ich sage jetzt einmal, Sonderlehre. Vielleicht ist es dir nicht bewusst, dass es eine Irrlehre ist, aber es ist ein bewusstes Verbreiten von Sonderlehre, wo du vielleicht auch eine besondere Erkenntnis hast und es dann zur Spaltung führt. Und du weißt, das löst was aus in einer Gruppe. Ja. Auch das ist etwas, was hier Paulus adressiert. Götzendienst, ja, so vieles in unserem Leben kann zum Götzen werden. Das muss jetzt nicht die Skulptur sein, die wir uns zu Hause aufstellen. Das kann Ernährung sein, das kann unser Lifestyle sein. Das kann Einkaufen sein, das kann mein Drang nach Anerkennung sein, alles, wo das den ersten Platz einnimmt in meinem Leben, an die Stelle von Jesus rückt, damit auch ich selbst kann zum Götzen werden, wo ich meiner mir mich sich kreisen. Dann Zauberei, das war damals, aber auch wie schon heute, unterschiedlich und zeitgleich gibt es hier Parallelen. Heutzutage ist das oft mehr ein Stück so verborgen und zeitgleich kennen wir die Schlagworte Horoskope, Feng Shui. Bachblüten habe mich bewusst hier im Bereich der Esoterik bedient, weil es oft dann so ein bisschen ja, so unscharf ist, auch wenn es dann mit Medizin verbunden ist. Bioresonanz, Homöopathie, Bachblüten. Unterschätze nicht die Wirkung von diesen Dingen und auch die Kooperationen, die du da eingehst oder vielleicht eingegangen bist, bevor du zu Jesus gefunden hast und es die Einladung heute Morgen sein kann, dich hier konsequent zu trennen. Ja? Dass deinen Worten, wir haben erkennen, Weg kennen, trennen und hinwenden, dass deinem Bekenntnis auch Taten folgen und du dich auch sehr konsequent von Einflüssen und auch Dingen, wo du dich verstrickt hast, auch davon loslöst. Wie schaut der Weg hinaus aus? Ich habe schon erwähnt, es ist ein Vierklang, sonst haben wir oft den Dreiklang. Heute ist ein Vierklang. Ich muss mal hinschauen. Also manchmal fängt es ja da schon an, dass wir ein Problem damit haben, unsere eigenen Sünde, unserem Fehlverhalten in die Augen zu schauen. Wir haben Angst, wir haben vielleicht Angst davor, dass uns Gott jetzt abstraft und verpassen dabei die Chance, dass das Hinschauen schon der erste Schritt in die Freiheit ist. Aber eben nicht das Verdrängen, das Leugnen, das Beschwichtigen. 2. Korinther 7,10, denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Ja, wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, bewirkt den Tod. Wenn es dir schwerfällt, hinzuschauen und auch Reue zu verspüren, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir hilft. Dass er dir hilft, das volle Ausmaß von dem zu erkennen, was dein Handeln, vielleicht auch im Verborgenen, an Auswirkungen auf dich, deinen Körper, deinen Geist, deine Seele, auf deine Gottesbeziehung, aber auch auf deine Umwelt hat. Und es geht hier nicht um eine Asche aufs Haupthaltung, ein ich muss jetzt vor allen weinen, damit sie mir eh glauben, dass ich da jetzt wirklich Reue zeige. Es geht um dein Herz. Es geht um eben nicht ein billiges, ja, tut mir schon irgendwie leid, aber gehen wir wieder zur Tagesordnung. Weil das produziert ein unverändertes Leben. Aber was du und ich uns ja wünschen ist, dass wir Veränderung erleben. Und deshalb der zweite Schritt, dass Sünde Bekenntnis braucht. Und bekennen tut gut, wenn du es im Kontext von Gemeinschaft machst. Und es kostet dich zugleich alles. Weil alleine an deinem stillen Ort zu bekennen ist eine Sache und hat auch seinen Platz. Aber einen Kreis zu haben, eine Kleingruppe zu haben, eine Familie zu haben, einen Bruder, eine Schwester zu haben, der du vertraust, die dann vielleicht auch für dich betet oder nachfragt nach einem Monat, hey, wie geht's dir jetzt? Du warst hier ehrlich, ich finde das stark, ich feiere das. Das ist übrigens der Umgang miteinander, wenn jemand was bekennt. Wir ziehen nicht den Stein und sagen, was, das kann doch nicht sein, sondern hey, wir feiern die Ehrlichkeit und die Verletzlichkeit. Aber einander Sünden zu bekennen, ist der nächste Schritt in die Freiheit. Dann der dritte Schritt, Sünde braucht eine klare Trennung. Man könnte sagen, den Tod. Und das sehen wir so praktisch schon in Apostelgeschichte, sogar mit dem Beispiel der Zauberei. Ich habe euch da mitgebracht, Apostelgeschichte 19, 18. Viele, die zum Glauben gekommen waren, kamen jetzt und bekannten, also sie machen Sündenbekenntnis, auch solche Praktiken betrieben zu haben. Etliche von ihnen brachten ihre Zauberbücher herbei und verbrannten sie öffentlich. Also da müsste man halt unsere Rauchmeldeanlage ausschalten, um das hier in der Expedithalle zu machen. Und vielleicht ist es eine krasse Praktik der damaligen Zeit und für dich heißt es was ganz was anderes. Es heißt vielleicht, schmeiß deine Bücher weg, die sich damit beschäftigt haben. Mit Esoterik, mit Bachblüten, mit was auch immer du dich hier beschäftigt hast. Eine Trennung zu setzen kann auch bedeuten, wenn du ein Problem mit Alkohol hast und Jesus hat dir geholfen, rauszukommen aus dem Alkohol. Du hast vielleicht sogar einen Entzug machen müssen. Und dann gehst du wieder zur selben Bar und denkst dir, ich bestelle mir halt das alkoholfreie Bier. Und es wird schon gut gehen. Das ist Dummheit. Es kann bedeuten, dass du auch zu Freundschaftskreisen und auch zu gewissen Orten eine Grenze setzen musst, um frei zu bleiben. Und dann kann es sein, dass du aber frustriert bist und dir denkst, aber Gott hat mich doch frei gemacht. Ja, hat er. Aber du hast nicht weise gehandelt. Du hast dich nicht losgelöst von deiner Vergangenheit und deshalb stolperst du wieder hinein. Und das Gemeine an dem Nicht-Loslösen ist, dass wir oft wie so einen eingebauten Magnet haben. Und wir ziehen dann diese Menschen an. Ja? Vielleicht bist du oder warst du in der Esoterik verstrickt und du willst eigentlich, dass das Geschichte ist, hinter dir lassen. Und das ist wie ein Magnet. Dann stolperst du über Leute und über Veranstaltungen und über Angebote und du wunderst dich und denkst dir, na vielleicht war es doch nicht so schlecht. Ja? Oder du merkst, boah, ich muss eigentlich konsequenter mich trennen. Ich muss konsequenter mir einen Beziehungskreis aufbauen, der mir hilft, in der Wahrheit und in der Freiheit zu bleiben. Das ist Weisheit, aber das ist Zusammenarbeit. Das kommt nicht, Gott wirft es nicht vom Himmel runter. Ich meine, schön wär's. Aber er gibt dir einen mächtigen Kickstart. Er will dir einen Kickstart geben. Aber oft sind wir frustriert, weil wir nicht unseren Teil machen, der auch wichtig ist. So, vierter Punkt, ganz wichtig. Also was waren die ersten drei? Erkennen, hinschauen, Reue und Verantwortung übernehmen. Dann bekennen, ja. Dann trennen und der vierte Punkt, ganz wichtig, auch diesen Punkt nicht zu verabsäumen, hinwenden. Weil da, wo jetzt Jesus vielleicht dich frei gemacht hat und entsprechend jetzt wieder Raum entstanden ist in dir, weil das, was dich vorher gebunden hat, ist nicht mehr da. Es ist rausgenommen, dann möchte er dich füllen. Er möchte dich füllen mit seinem Geist. Er möchte dir etwas in die Hand geben, wo du losgelassen hast. Das ist so cool. Wenn wir loslassen, wenn wir uns trennen von Sünde, dürfen wir damit rechnen, dass ein Segen und ein Geschenk auf Gottes Seite wartet. Hey, er will dich ja unterstützen. Er will dir Weisheit geben. Er will dich beschenken. Er feiert dich da, wo du hinschaust. Er ist nicht der Vater im Himmel, der mit dem Finger zeigt und dir dann dich noch ein bisschen tiefer drückt. Verstehst du, was ich meine? Sondern ist der, der sagt, wow, mein Sohn, meine Tochter übernimmt Verantwortung für ihr Leben. Ich stelle mich dazu und ich erfülle sie. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Lasst euch vom Geist Gottes leiten. Das ist der durchgängige Tenor, auch im Römerbrief. Dem Geist Gottes zu folgen, erfordert ein Raum machen, hinwenden. Jetzt dürft ihr, oder jetzt darfst du deinem Nachbarn sagen, hey, Respekt, du hast es geschafft, die 15 Sünden sind überwunden. Weil es, ihr dürft aufatmen, die Schultern ein bisschen auflockern. Ich meine, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu den 15. jetzt ist Zeit für einen Obstsalat. Jetzt ist Zeit für die neuen Früchte. Und die, Gott sei Dank, stehen die diesen 15 Sünden gegenüber und sind sowas wie eine parallele Auswirkung auch eben gewirkt durch den Heiligen Geist. Ja? Und diese Früchte, die wachsen nie unabhängig voneinander. Du kannst nicht sagen, ich habe so viel Liebe, ich bin so selbstlos. Aber dann, wenn es um die Geduld geht oder um die Treue geht, dann da erlaube ich es mir. Ja? Sondern die wachsen gemeinsam, die stehen in Abhängigkeit zueinander. Daran erkennst du übrigens auch, wie und ob sie wachsen. Schau dir alle neun an. Schau dir alle neun an. Und trotzdem helfe ich dir nochmal, um sie anzuschauen. Liebe, 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 Liebe. Jetzt könnte man eine eigene Predigt über Liebe halten. Was versteht die Bibel unter Liebe? Was versteht die Welt unter Liebe? Hier ist eine Liebe gemeint, die selbstlos ist, die sich gibt und die so selbstlos ist, dass sie nicht etwas zurückerwartet. So selbstlos, dass sie eben nicht manipuliert oder dann ab dem Zeitpunkt, wo vielleicht eine Ablehnung kommt, dann wiederum diese Ablehnung erwidert. Es ist wirklich das genaue Gegenteil von einer egoistischen, selbstzentrierten Liebe, die hier Paulus meint. Es ist eine Liebe, die auch so gegründet ist im Vertrauen und wiederum in der Liebe von Jesus, dass sie ihren Selbstschutz auch abgeben kann. Kontrolle über Beziehungen aufrechtzuerhalten, Kontrolle auch über das Ergebnis eines Gesprächs oder einer Beziehung aufrechtzuerhalten. Und diese Sicherheit kannst du nur finden in der Liebe von Jesus, wo du dann die verschiedenen Arten von Selbstschutz, die wir so haben, um uns zu schützen, dann auch loslassen kannst. Und da, wo du den loslässt, den Selbstschutz, da kann auch wirklich dann Begegnung passieren. Ist aber ein eigenes Thema für sich. Freude. Freude, hier ist nicht die Freude oder nicht nur die Freude gemeint, wenn Gott ein Wunder tut und yeah, ich habe eine Gebetserhörung erlebt. Hier ist eine Freude gemeint, die sich freut an dem, wie Gott ist und wer er ist. Punkt. Unabhängig davon, ob er gerade deine Gebete erhört oder nicht. Dann haben wir Friede, das tiefe Vertrauen in Gottes Weisheit und seine Führung über mein Leben. Geduld, Lieblingswort von mir. Geduld mit den Kindern,
Geduld mit dem Partner, Geduld mit allen anderen. Hier ist auch gemeint ein tief vergebender Geist, statt ärgerlich zu sein und zu bleiben. Freundlichkeit, yeah. Freundlichkeit auch dann, wenn der neben mir gefördert wird und ich nicht, an meinem Arbeitsplatz oder der neben mir eine bessere Note kriegt als ich, an der Uni, an der Schule. Freundlichkeit, ich bleibe freundlich, ich feiere das Leben des anderen. Güte, Treue, Sanftmut, auch hier sehr spannend, diejenige Geisteshaltung, in der wir Gottes Handeln an uns als gut annehmen, ohne Einwände oder Widerstand. Da steckt mehr dahinter, hinter diesem Wort Sanftmut. Wie viel Sanftmut ist bei dir schon gewachsen? Dann Selbstbeherrschung. Genau, zum Abschluss. Wie geschieht Veränderung? Wie geschieht Veränderung? Nun, den Vierklang, den könntest du sicher schon auswendig. Erkennen, bekennen, trennen und hinwenden. Und gerade beim Hinwenden gibt uns Paulus einen super Zuspruch in Vers 16. Ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Wie viel Raum möchtest du heute Morgen dem Heiligen Geist machen? Die Lobpreiser dürfen schon mal auf die Bühne kommen. Wie viel Raum hast du ihm in der Vergangenheit gemacht? Du hast vielleicht die ersten drei Schritte, bist du gegangen, aber vielleicht hast du vergessen, dass er eigentlich er dir voll zur Seite stehen möchte, dass er dich erfüllen möchte, dass da kein Vakuum hinterlassen werden soll. Du hast vielleicht sogar Seelsorge gemacht oder ein Sozo oder in der Kleingruppe erlebt, wie Befreiung in dein Leben kommt oder im 1-zu-1-Gespräch. Oder hast in einem Gottesdienst ein Gebet gesprochen, wo du dich von vergangenen Dingen nochmal bewusst gelöst hast, vielleicht auch Seelenbindungen getrennt hast. Ich empfinde so stark diesen Zuspruch heute Morgen, dich erfüllen zu lassen vom Heiligen Geist. Wirklich dein Herz zu öffnen, Raum zu schaffen. So wie wir es gerade gelesen haben, dass der Geist Gottes dein Leben bestimmen kann. Und er will dir helfen, wie es in Vers 24 heißt, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Er will dir helfen, das neue Leben zu leben. Das ist übrigens Ausdruck auch von der Taufe. Mein altes Leben niederzulegen, mich zu trennen. Was heißt das ganz praktisch? Das heißt, meine Beziehungen zu überdenken. Das heißt, die Orte, wo ich mich aufhalte, zu überdenken. Das heißt, die Einflüsse, die ich genieße, konsumiere, ob Videoinhalte, ob Musik, was auch immer, auch verknüpft ist mit diesem alten Leben und wo du weißt, es steht dir im Weg, es steht dir im Weg, in der Freiheit auch zu bleiben. Und es gibt nichts Schlimmeres, als frustriert zu werden, dass man eigentlich sich aufmacht in die Freiheit und dann wieder zurückgeworfen wird. Aber es ist nicht so, wie Gott sich's gedacht hat. Er will dir helfen, heute Morgen den Kurs zu behalten. Er will dir helfen, heute Morgen frei zu bleiben. Er will dir helfen, heute Morgen auch Vertrauen zu dir selbst wieder zu finden, wo du eigentlich dir selber nicht mehr vertraust, weil du so enttäuscht bist. Und ich lade uns da vielleicht ein, gemeinsam aufzustehen in eine Gebetszeit, wo ich dich einlade, deine Augen zu schließen, und wir singen gleich Make Room. Und ich möchte dich persönlich einladen, du kannst es jetzt als ein Gebet formulieren, auch am Livestream. Ich möchte Raum machen für dich, Heiliger Geist. Komm, sprich es aus. Ich möchte Raum machen für dich, Heiliger Geist, dass du mich erfüllst, dass du mich begleitest, dass du mein Leben bestimmst. Und wenn du heute hier bist und überhaupt das erste Mal in dem Gottesdienst, das erste Mal am Livestream und gar nicht weißt, wo dir der Kopf steht, aber du weißt, Gott lebt, er hat irgendwie zu dir gesprochen, dann lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen, auch dein Herz zu öffnen und ein Gebet zu sprechen und ihn einzuladen in dein Leben, ihn einzuladen, ihm dein Leben zu geben. Aber wir wollen jetzt wirklich Raum schaffen, Heiliger Geist. Und es auch dir zu singen. Wir machen Raum. Wir machen Raum, Heiliger Geist. Wir machen Raum. Wir machen Raum für dich. Schritt zu machen, und es ist vielleicht heute der erste Schritt. Es wird nicht der letzte Schritt gewesen sein, aber es kann heute dein erster Schritt sein, hier nach vor zu kommen und zu sagen, ja, ich möchte all in mit Jesus gehen. Vielleicht das erste Mal, vielleicht das wiederholte Mal, aber definitiv aus einer Ernsthaftigkeit heraus, wo du sagst, ich möchte all in gehen. Wenn du das bist heute Morgen, wir werden noch in diesem Lied drinnen bleiben und auch beten. Aber ich ermutige dich, nach vorne zu kommen. Wir würden so gern für dich beten als Ministry Team. Ich werde vielleicht auch runtergehen und Gebet anbieten. Aber ich glaube, es ist so eine Möglichkeit für dich, diesen Schritt zu machen. So eine Möglichkeit für dich, durchzustarten. Und wir würden dir dabei so gerne helfen und auch für dich beten. Dich unterstützen, dich anleiten im Gebet, mit dir einstehen, sodass du nicht alleine kämpfen musst. Und wenn du das bist, ich lade dich ein, jetzt wenn wir gleich wieder in das Lied einsteigen, einfach während dem Lied nach vorn zu kommen. Aber ich möchte noch beten, Heiliger Geist, dass du jetzt nochmal ganz frisch den Raum hier füllst mit deiner Gegenwart. Wir strecken uns aus nach dir. Wir sagen, komm, Heiliger Geist. Wir sagen, komm, Schöpfergeist. Wir sagen, komm und erfülle du uns jetzt. Komm und zieh uns du jetzt, zieh unsere Herzen, ob am Livestream oder hier im Saal, und starte ein Werk in unseren Herzen. Starte dein Werk in unseren Herzen. Komm, Heiliger Geist, und fülle da, wo wir hingeschaut haben, wo wir bekannt haben, wo wir uns auch getrennt haben. Fülle und erfülle du unsere durstigen Herzen mit deiner wunderbaren Gegenwart. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du einfach jeden erfüllst, der dich darum betet, dass du jeden siehst hier im Raum. Komm und erfülle uns. Lass uns in dieses Lied nochmal einsteigen und wirklich diese Einladung, wenn du all in gehen möchtest heute Morgen, dich vielleicht auch im Gebet mit jemand anderem bewusst von etwas trennen möchtest, dann komm nach vorne. Komm nach vorne. Komm nach vorne.